dimmig. Also, dann ist ja alles gut, wenn ihr mich hört. Wir werden sehen, es geht auch heute ein bisschen um das Hören. Ich freue mich, hier zu sein an diesem heutigen Morgen, und ich freue mich auch, dass gesundheitlich gut dastehe, weil der letzten Predigt, die ich in einer anderen Gemeinde gehalten habe, da habe ich bis zur letzten Minute gebangt, ob meine Stimme versagt oder nicht, aber heute fühlt sich gut an. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage. Das war jetzt auch ein ganz besonderes Jahr. Man hat 3 freie Tage, das hat man selten. Das gibt es nur immer wieder mal. Und ich hoffe, ich wünsche es mir, dass ihr alle eine schöne, gesegnete, besinnliche Zeit hattet. Und Weihnachten ist ja jetzt schon, könnte man sagen, vorbei. Die Freude, die hallt in unseren Herzen noch nach. Ich hoffe, sie bleibt auch dieses ganze kommende Jahr weiterhin in uns, diese Weihnachtsfreude. Vielleicht sind schon einige von uns dabei, dieses Jahr in Gedanken abzuschließen. Es ist ja nicht mehr lange. Und vielleicht Bilanz zu ziehen. Wie war dieses vergangene Jahr? War es ein gutes Jahr? War es ein erträgliches Jahr? Vielleicht war es für manchen ein ganz schlechtes Jahr. Und ich möchte mit der heutigen Predigt ein Stück weit auch euch dahin führen, dass ihr nachdenkt über das vergangene Jahr, das gewesen ist. Aber wenn ihr dann auch den Brief, über den ich heute einige Gedanken sagen möchte, ein Stück weit eine Einleitung zu diesem ersten Johannesbrief machen möchte, wenn ihr diesen Brief bitte bis zum Jahresende zu Hause lest und verinnerlicht. Das ist, denke ich, einer der schönsten Briefe, die wir überhaupt lesen können, die uns helfen, dieses vergangene Jahr abzuschließen und auch mit froher Mut und voll Freude und Zuversicht ins neue Jahr zu gehen. Denn wir haben, so wie wir schon gesungen haben, einen großen, wunderbaren Herrn. Ich möchte heute, wie schon erwähnt, ein wenig an diese vergangenen Tage anschließen, an Weihnachten anschließen und zunächst 2, 3 Gedanken zu diesem ersten Johannesbrief. Er ist mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit von Johannes selber geschrieben, demselben Verfasser, der den 2. und 3. Johannesbrief geschrieben hat und auch die Offenbarung. Und Johannes hat diesen Brief voraussichtlich von Ephesus geschrieben, gegen Ende des 1. Jahrhunderts. Ich habe es auch nur gelesen, so um das Jahr 85, 90. Und dieser Brief richtete sich an unterschiedliche Gemeinden in Kleinasien. Und wenn man diesem Brief einiges dazu liest, dann merkt man, dass Johannes verschiedene Ziele verfolgt. Und auch wir dürfen, wie ich schon erwähnt habe, gegen Ende dieses Jahres uns fragen, ob wir diesen Zielen, die Johannes hier in diesem ersten Johannesbrief erwähnt, näher gekommen sind. Aber auch, falls wir zurückblicken und merken, dass wir da nicht näher gekommen sind, dann bietet Johannes uns auch eine Lösung an. Er sagt immer wieder, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott, Jesus, treu und gerecht und vergibt uns. Und darum sagte ich, Johannesbrief ist ein idealer Brief fürs Jahresende. Er hilft uns, einen Rückblick zu machen. Er hilft uns im Lichte Gottes zu sehen. Und was wir versagt haben, hilft er uns, um Vergebung zu bitten, also wieder die Gemeinschaft mit Gott herzustellen, um die es heute auch ein Stück weit gehen wird, und mit Zuversicht in die Zukunft sehen. Wenn man diesen Brief aufmerksam liest, dann merkt man, dass Johannes einige Ziele verfolgt, sind bestimmt nicht alle Ziele, einige möchte ich hervorheben. Er will, dass die Leser dieses Briefes zu tieferer Gemeinschaft mit Gott und untereinander kommen. Da kann man sich immer wieder rückblickend fragen, bin ich Gott näher gekommen das vergangene Jahr? Bin ich meinen Geschwistern näher gekommen? Johannes möchte auch, dass seine Leser zur vollkommenen Freude führen oder zur vollkommenen Freude kommen. Und jeder von uns, der schon länger in der Nachfolge ist, weiß, dass es diese vollkommene Freude nur bei Jesus gibt. Man findet Freude auch in der Welt, aber diese Freude ist nur von kurzer Dauer. Und nachdem sie vorbei ist, hat man das Gefühl, man fällt wieder in ein Tief. Aber wenn man die Freude, die Jesus bietet, kennt, dann merkt man, dass es eine vollkommene Freude ist. Eine Freude, die auch im tiefsten Leid da sein kann. Johannes will die Leser dieses Briefes, er will ihnen helfen, ein Leben zu führen, das nicht von der Sünde geprägt ist. Er will sie auch in diesem Brief an das neue Gebot, das auch zugleich das alte Gebot ist, der Liebe erinnern. Was sehr wichtig ist, wo ich auch noch ein bisschen stärker darauf eingehen möchte, er will sie vor einer sehr gefährlichen Irrlehre warnen und er möchte, und das wünsche ich euch allen auch, dass wir alle Heilsgewissheit haben. Er will die Heilsgewissheit seiner Leser stärken. Das ist so grob das Ziel, das der Johannes mit diesem Brief verfolgt. Aber wie ich schon erwähnt habe, der wichtigste Anlass dieses Briefes war anscheinend die Tatsache, dass eine Irrlehre sich in der ersten Gemeinde der damaligen Zeit verbreitete. Und zwar, wir haben es auch schon oft in den Abendbibelschulen gehört oder vielleicht selber gelesen, es handelt sich um den sogenannten Gnostizismus. Der Name stammt von dem griechischen Wort Gnosis, welches Erkenntnis bedeutet. Und diese Irrlehre, die hat den ersten Christen etwa bis zum 2. Jahrhundert sehr viel Probleme bereitet. Diese Lehre war sehr verbreitet und diese Lehre, die hatte schwerwiegende Folgen. Wenn die Leser damals oder auch wir heute uns mit dieser Lehre einlassen, dann ist die Gemeinschaft untereinander und mit Gott gefährdet, dann ist die vollkommene Freude nur noch ein Wort, die Liebe, die Heilsgewissheit und auch ein geheiligtes Leben bleibt auf der Strecke. Wir werden sehen, was genau diese Lehre war. Ich fand eine sehr einfache Erklärung, die möchte ich euch weitergeben. Der Gnostizismus behauptet, dass der Geist gut ist, die Materie dagegen böse. Und der Gnostizismus behauptet, dass zwischen Geist und Materie keine dauerhafte Verbindung entstehen kann. Und der Gnostizismus behauptet dann, dass die Rettung des Menschen darin besteht, aus der Welt der Materie, des Sichtbaren, in die Welt des Geistes zu flüchten, also sich mit Gedanken zu beschäftigen. Und am wichtigsten ist die Erkenntnis oder die Gnosis, wie wir gelesen haben, durch die sich der Mensch über die Fesseln der Materie erheben kann. Also es ist der Glaube, dass man sich mit Gedanken über Gott, über das, was er ist, über das, was er erschaffen hat, die Errettung zu erlangen und nicht, wie wir sehen werden später, durch das Tun des Wortes Gottes. Und sie behaupteten auch, dass man diese Erkenntnis nur von denen erlangt wird, die zu dem Inneren dieser Gruppe gehören und eingeweiht werden. Zwischen dieser Orientierung oder dieser Religionsphilosophie, wie sie auch noch genannt wird, und dem Christentum entbrannte am heftigsten ein Konflikt zwischen wo es um die Person Jesu ging. Die Gnostiker konnten sich nicht vorstellen, wie der reine Geist, Gott, der Gott genannt wurde, irgendetwas mit einem materiellen Körper zu tun haben kann. Die konnten nicht verstehen, wieso Gott sich mit der Materie vermischen konnte. Wie kann Gott Mensch werden? Mit dieser Frage beschäftigten sie sich und sie konnten das nicht fassen, sie konnten nicht davon überzeugt werden, auch wenn die Bibel das schon öfters gesagt hat, dass Christus, der Sohn Gottes, Mensch wurde. Und diese Richtung, also diese Irrlehre, die hatte dann auch zwei unterschiedliche Richtungen. Und zwar gab es dann zunächst mal den sogenannten Doketismus. Das kommt vom griechischen Dokeo, scheinen. Die behaupteten, Jesus hätte nur ein Scheinleib gehabt. Und weil es sonst unmöglich ist, dass ein göttliches Wesen jemals eine Verbindung mit der Materie eingehen würde. Die sagten, das, was die Menschen an Jesus gesehen haben, das war nicht wirklich der Mensch Jesus, sondern nur der Christus, ein Geist, also ein Schein. Diese Lehre machte Jesus eigentlich nicht zu dem, das wir heutzutage kennen, zu dem Menschen Jesus, sondern zu dem Geist Jesus, der keine reale Existenz besaß, weil er ja nur scheinbar war. Und dann gab es noch eine andere Richtung, die wurde von einem Mann namens Zerinth gegründet, der ähnlich wie Johannes in Ephesus wohnte. Und das ist mir jetzt auch bei der Vorbereitung das erste Mal richtig wichtig geworden. Ich hatte auch heute Morgen noch den Johannesbrief mal komplett durchgelesen und dann habe ich diese Worte auch gelesen, aber ich habe sie immer überlesen. Diese Irrlehre, die besagte, und jetzt kommt, das hört sich fast ein und das Gleiche an, aber es ist ein großer Unterschied, dass Jesus und Christus zwei unterschiedliche Wesen waren. Ich habe das so oft gelesen, aber es ist mir nie so klar geworden wie diese Tage bei der Vorbereitung. Also Jesus ist der Mensch, der Menschensohn, und Christus ist der Erlöser. Und diese Irrlehre behauptete, dass Jesus und Christus unterschiedliche Personen waren. Sie sagten, dass dass Christus über Jesus bei der Taufe kam und dass seit damals dieser Christus den Mensch Jesus befähigte, all die Wunder zu tun. Und sie behaupten dann auch weiter, dass vor dem Tod Jesu dieser Christus wieder sich entfernt hat von Jesus und nur Jesus, der Mensch, am Kreuz gestorben ist und nur Jesus ist auferstanden. Das bedeutet, wie ich schon erwähnt habe, dass Jesus gelitten hat und auferstanden ist, aber der himmlische Christus, weil er nicht sterben kann, auch nie gestorben ist. Und diese zweite Lösung, die führte dann auch zu einer sehr verheerenden Schlussfolgerung in Bezug auf die Ethik. Und zwar, diese Irrlehrer trennten dann den Geist des Menschen von seinem Leib. Und es ging so weit, dass sie behaupteten, das merken wir dann auch bei Paulus später im Korintherbrief, denn das, was sie mit ihrem Leib tun, die ganze Sünde oder so, hat keinen Einfluss auf ihren Geist, solange sie im Geist sich mit Gott beschäftigen und Gott in Gedanken verherrlichen. Und Johannes, wenn man aus dieser Perspektive den Brief liest, dann merkt man, er möchte die Leser damals, aber nicht zuletzt auch uns heute, er möchte uns warnen vor so einer Lehre, weil diese Lehre, die führt dann, dass man die Sündenerkenntnis verliert. Man ist sich nicht mehr bewusst, ein Sünder zu sein. Darum spricht Johannes auch in seinem Brief so oft, wer behauptet, er hätte keine Sünde. dieser Menschen dachten, sie wären sündlos. Diese Lehre führt dazu, dass man sich der Welt gegenüber öffnet. Johannes sagt, hab nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist. Das führt dazu, dass die Liebe verloren geht, dass die Heiligung nachlässt und das führt letztendlich zu einem Leben in Finsternis. Und Johannes wollte die damaligen Leser vor dieser gefährlichen Lehre warnen. Und auch heutzutage findet man ähnliche Gedanken in ein bisschen abgewandelter Form in der New Age-Bewegung und auch neuerdings in einem Mix, wie man es so immer wieder auch in Zeitschriften liest oder hört, aus Esoterik, Psychologie und Religion, die behaupten, dass der Mensch von Natur aus gut sei und auch keine Erlösung durch Jesus brauche, sondern eine Neuentdeckung des Guten, das im Kern jedes Menschen wohnt. Wir merken, diese Lehre hat sich ein bisschen weiter, hat sich ein bisschen verändert, aber es gibt sie auch heute, die sagt, wir brauchen Jesus nicht oder der Mensch braucht Jesus nicht für die Erlösung. Und darum schreibt Johannes in diesem Brief, und ich möchte jetzt, dass wir die ersten Verse aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 4, mal lesen, wo Johannes gerade dieser Lehre entgegentritt und versucht zu beweisen, dass Jesus wirklich Mensch wurde. Und das ist eine extrem wichtige Tatsache. An dieser Tatsache dürfen wir nicht rütteln. Wenn wir an dieser Tatsache rütteln, dass Jesus wirklich Mensch geworden ist, leibhaftiger Mensch, und aber auch an der Tatsache rütteln, dass Jesus zugleich auch Gott war, dann bricht unsere ganze Heilslehre, unser ganzer Glaube bricht zusammen. Johannes schreibt, ich lese ein wenig eine andere Übersetzung als die NGÜ, ich lese die revidierte Elberfelder Übersetzung, was von Anfang war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen und was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und die schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Schon ein wahnsinnig langer Satz. Die ersten drei Verse ist üblich bei Johannes. Heutzutage ist es nicht mehr üblich, dass man so lange Sätze schreibt. Und wenn man diesen ersten Vers liest, was von Anfang an war, dann erinnert man sich auch an Johannes 1. Am Anfang war das Wort, aber nicht zuletzt auch an die Schöpfung. Wir hatten auch einiges diesbezüglich schon drüber gesungen. Und es sieht so aus, ich hatte das auch heute Morgen in meiner Bibel in der Notiz gelesen, dass dieses von Anfang an, also dass diese Tatsache, dass Jesus Mensch wurde, genauso wichtig war wie die Schöpfung selber. Auch heutzutage, wenn man mit Kollegen oder sonstigen Nachbarn spricht, dann hört man immer wieder die Frage, wer war Jesus wirklich? Wenn er Gott war, wieso konnte er sterben? Wenn er wirklich gestorben ist, wieso konnte er Gott sein? Johannes bezeugt in diesem Vers, in diesen Versen als Augenzeuge, wir müssen das uns mal vor Augen halten, Johannes war so ziemlich von Anfang an mit Jesus unterwegs. Er war, wenn ich mich nicht täusche, einer der einzigen Jünger, die noch beim Kreuz dabei waren und sahen, wie Jesus starb, wie Wasser und Blut aus seiner Wunde herauskam. Er war jemand, der Jesus nicht nur gesehen hat, sondern ich denke, es macht da ein bisschen auch einen Unterschied, wo er spricht von Anschauen. Also sehen ist etwas wahrscheinlich, wenn man es flüchtig sieht. Und Anschauen ist, wenn ich ein Auto kaufe, dann sehe ich es nicht, dann schaue ich es mir an. Dann schaue ich in alle Ecken und Enden rein und suche irgend nach Mängeln. Und Johannes hat Jesus von allen Seiten angesehen und Er hat erkannt, Jesus war wirklich Mensch. Und nicht nur, dass er ihn gesehen und angesehen hat, er hat ihn auch gehört, er hat ihn reden gehört und er hat ihn auch angefasst. Michelangelo in diesem letzten Abendmahl stellt Johannes dar als jemand, der an Jesu Schulter lehnt. Aber wir wissen ganz sicher, Johannes hat Jesus auch berührt. Also er war nicht ein Geist, er hat nicht ins Leere gegriffen, wo er Jesus angefasst hat. Und es ist ganz wichtig, wenn wir Gemeinschaft mit einer Person suchen, und das versucht uns Johannes hier auch zu erklären, dann muss man Kontakt mit ihr aufnehmen. Wenn ich Calvin noch nicht kenne und ihn kennenlerne und ihn näher kennenlernen möchte, dann muss ich mit ihm Kontakt aufnehmen, dann muss ich mit ihm ein Stück weit Gemeinschaft haben. Und genauso gilt es auch für Gott. Gott wollte Gemeinschaft mit uns aufnehmen oder Kontakt mit uns aufnahmen und sandte dazu Jesus. Und wir können durch Jesus mit Gott in Verbindung treten. Man kann sagen, dass Gott in jener ersten Weihnacht zu uns in seinem Sohn kam. Man kann es auch behaupten, man kann es nicht nur sagen. Seit diesem ersten Weihnachten hat sich eigentlich die ganze Geschichte der Menschheit verändert. Muss man sich mal ein wenig vorstellen. Die Kluft, die zwischen Mensch und Gott war, die war auf einmal mit Weihnachten überbrückt. Gott kam uns in Jesus so nahe, dass wir, so wie wir gelesen haben, dass Johannes und die anderen Jünger ihn sehen und hören, ja sogar körperlich spüren konnten. Er kam wirklich als Mensch. Wir haben heutzutage nicht mehr das Vorrecht, ihn jetzt direkt zu hören, zu sehen und zu berühren. Aber wenn wir in der Bibel lesen und uns von seinem Geist leiten lassen, dann merken wir, Jesus ist da. Wir können ihn hören durch sein Wort. Wir können ihn auch durch sein Wort ein Stück weit sehen, nicht leiblich, aber was ihn wirklich ausgemacht hat. Seit jener Nacht, seit Weihnachten, ist die Welt nicht mehr so dunkel und einsam wie vorher. Und seit jener Nacht könnte man auch jetzt schön ausgedrückt sagen, ist der Himmel nicht mehr fern. Johannes sagt uns, dass auch im Johannesevangelium, dass Jesus das ewige Leben ist, das beim Vater war. Und dieses Leben kam als Mensch auf diese Welt und wurde uns offenbar. Und das Schöne ist, dass jeder Mensch seit diesem Weihnachten die Möglichkeit hat, in Gemeinschaft mit Jesus, mit Gott zu treten und ewiges Leben zu erhalten. Jesus sagt, dass er das ewige Leben ist und das ewige Leben ist, Gott, den Vater, erkennen. Johannes unterstreicht da ganz stark, und das ist ganz wichtig, dass man Gemeinschaft mit Gott nur dann haben kann, wenn man Gemeinschaft mit Christus haben kann. Also wenn man keine Gemeinschaft mit Christus haben kann, dann hat man auch keine Gemeinschaft mit Gott. Und die Bibel, die beschreibt es auch an vielen anderen Stellen, dass man zu Gott nur durch Jesus kommen kann. Ich fand bei der Vorbereitung ein Beispiel, das das ein wenig näher veranschaulichen könnte. Wahrscheinlich hat jeder von euch oder fast jeder von euch zu Hause eine elektrische Kerze oder so eine Kette mit Kerzen oder mit Lichtern, die man dann irgendwo an einen Baum oder auch sonst irgendwo hängen kann. Und stellt euch mal vor, jeder von euch ist so ein kleines Licht. Und dann muss man sich wieder, jedes Kind weiß, dass dieses Licht von alleine nicht brennt. Es braucht Strom, eine Stromquelle. Und erst wenn man dieses Licht an eine Stromquelle anschließt, die ganzen Verbindungen in Ordnung sind, dann leuchtet es. Und ähnlich so ist es auch mit uns Menschen. Wenn wir uns an diese Kraftquelle Gott anschließen, dann leuchten wir. Aber jetzt, um bei unserem Beispiel zu bleiben, aus dem Alltag, keiner von uns, der kommt auf den Gedanken, seine Weihnachtsbahnbeleuchtung an die Hochspannungsleitung anzuschließen, er wird das nicht schaffen. Und man könnte bildlich sagen, Gott, das ist so eine Riesenenergie, wir könnten uns dann nicht direkt an ihn andocken. Wir brauchen etwas, was dazwischen ist. Und man könnte daher Jesus, die Elektriker, die wissen eher, was ich damit meine, mit einem Art Transformator vergleichen, der die Verbindung zwischen Gott und Menschen herstellt. Er reduziert diese Energie, die uns zerstören würde, er schwächt sie so weit ab, damit wir diese, gerade so noch mit dieser Energie, die er uns gibt, leuchten können. Das Beispiel fand ich sehr schön, und ohne diesen Transformator werden wir nie leuchten können, weil wir nie in die Nähe Gottes kommen möchten. Wir wissen es auch, unlängst gab es einen Unfall, welche waren nur in die Nähe von der Hochspannungsleitung gekommen, man muss sie nicht berühren. Es reicht schon, wenn man 1 oder 1,5 Meter in die Nähe kommt, dass man schon so einen Schlag kriegt, dass man unter Umständen stirbt. Johannes sagt auch hier ganz klar, kein Mensch hat direkten Zugang zu Gott. Und es gibt nur eine Möglichkeit, durch Jesus. Und darum ist Weihnachten so wichtig und darum ist auch die Tatsache, dass Jesus Mensch wurde, so wichtig. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 23, lesen wir, jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Er sagt ganz eindeutig diesen Irrlehrern, ihr habt keine Gemeinschaft mit dem Vater, ihr habt Gott nicht, wenn ihr den Sohn nicht habt, weil ihr den Sohn nicht kennt. Oder in Kapitel 5, Vers 12 sagt er oder schreibt er, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Das sind ganz harte Verse, liebe Geschwister, aber es ist eine Tatsache. Alle Menschen, auch Johann hat es am Heiligabend noch erwähnt, die ohne Jesus versuchen, zu Gott zu kommen, werden scheitern. Auch Paulus schreibt im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 5, einen kurzen Satz noch, denn Gott ist einer und einer Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. Nur durch Jesus haben wir Zugang zu Gott. Und vielleicht, jetzt erinnere ich mich noch an das Beispiel mit der Kerze, wenn wir eine elektrische Kerze leuchten sehen, dann könnten wir uns immer wieder fragen, wie sieht meine Verbindung zu Gott aus? Ist die intakt? Leuchte ich auch wie diese Kerze? Diese Irrlehrer oder diese Gnostiker, die reduzierten die Gotteserkenntnis auf eine geistliche Angelegenheit, die sich im Kopf abspielt. Das ist eine ganz gefährliche Sache, wenn man sein ganzes Christentum irgendwie nur kopfmäßig erfasst und sich mit Gott und mit seiner Liebe und mit allem nur im Kopf beschäftigt. Aber Gott kennen ist nicht nur eine geistliche Angelegenheit, die sich im Kopf abspielt, sondern bedeutet die Wahrheit, das Wort, das Kennen und dieses auch tun. Und darum, wenn wir den Johannesbrief lesen, da merken wir immer wieder, wir können noch so lange behaupten, dass wir Gott lieben. Wenn wir unsere Geschwister nicht lieben, dann liegen wir falsch. Wir können noch so lange behaupten, wir haben Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir keine Gemeinschaft mit unseren Geschwistern haben, dann haben wir in Wirklichkeit auch keine Gemeinschaft mit Gott. Johannes möchte das hier seinen Lesern ganz klar machen. Die ganze Errettung spielt sich nicht nur im Kopf ab, sondern sie muss auch sichtbar werden in dem, was wir tun, in unserer Beziehung untereinander und zu unseren Geschwistern und zu den anderen Menschen. Ich möchte jetzt noch ein paar Bibelstellen lesen aus dem Alten Testament, die diese Tatsache unterstreichen, dass Gott sowohl Mensch, oder dass Jesus sowohl Mensch auch als Gott zugleich sein musste oder zugleich war. Und zwar diese bekannte Stelle aus Jesaja 9, Vers 5. Da schreibt uns der Jesaja: Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Diese Tatsache hier, von der Jesaja schon viele Jahre davor schreibt, ein Kind wurde uns geboren, deutet darauf hin, dass Jesus als Mensch geboren wurde und dass er dann auch noch schreibt, dass er ein wunderbarer Ratgeber, starker Gott war, Vater der Ewigkeit, deutet darauf hin, dass er zugleich auch Gott war. Auch die ganze Jungfrauengeburt, von der auch Jesaja schreibt in Kapitel 7, Vers 14, ich lese den Vers jetzt nicht mehr, die deutet auch darauf hin, dass Jesus Mensch war, weil er von der Maria geboren war, aber zugleich auch eine göttliche Natur hatte, weil der Engel Gabriel sagte, dass der Geist auf die Maria herabkommen würde und sie würde einen Sohn gebären. Das können wir dann auch in dem bekannten Lukas-Evangelium im ersten Kapitel 35 lesen. Ich kann diesen Vers aber auch noch lesen. Ich habe ihn schon gleich aufgeschrieben. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Und jetzt möchte ich zu dem letzten Teil übergehen. Ihr sollt jetzt nicht erschrecken, wenn ich jetzt sage, es gibt 7 logische Begründungen, weshalb Jesus zugleich Mensch auch Gott sein musste. Die sind ganz kurz. Wir haben jetzt zusammenfassend gesehen, dass Jesus Mensch war. Johannes bezeugt es, weil er mit ihm gelebt hat. Wir haben auch gesehen, dass im Alten Testament die Propheten das schon bezeugt haben, dass Jesus Gott und Mensch sein musste oder war. Und nicht zuletzt gibt es auch noch so für unseren Verstand halt ein paar logische Begründungen. Das sind vielleicht nur Wortspiele, aber sie können uns helfen zu erkennen, wie wunderbar und weise unser Gott ist. 7 logische Begründungen, weshalb Jesus zugleich Mensch und Gott sein muss. Und zwar die erste Begründung, es geht jetzt ganz schnell, Jesus musste Mensch werden, um uns Gott zu offenbaren. Johannes schreibt im ersten Kapitel, Vers 18, niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Oder auch Jesus selber sagt in diesem bekannten Evangelium, im Johannesevangelium, Kapitel 17, im Vers 6, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nur durch diese Tatsache, dass Jesus zugleich auch Gott war und auch Mensch, konnte er uns Gott in einer Art und Weise offenbaren, die wir auch verstehen würden. Und Jesus hat auch durch seine Taten und durch sein Leben bewiesen, dass er wirklich Gott war. Und daher können wir dieser Offenbarung Jesus, was den Vater anbelangt, voll und ganz vertrauen. Die zweite Begründung, logische Begründung, Jesus wurde Mensch, um uns ein Vorbild zu sein. Ich lese da nur eine Stelle, Zeit ist fortgeschritten, Johannes 13, Vers 15. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, das auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Und vielleicht auch noch Philipper 2, Vers 5, habt die Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Als Mensch, dadurch, dass Jesus Mensch auf dieser Erde gelebt hatte, konnte er alle Schattenseiten des Lebens miterleben und hat uns trotzdem ein verlässliches, nachahmenswürdiges Vorbild hinterlassen, dem wir nachfolgen sollen. Aber wenn Jesus zugleich nicht auch Gott wäre, dann würde das Vorbild, das Jesus uns hinterlassen hat, wenig nützen und würde die Kraft fehlen, ihm nachzuahmen. Und weil Jesus auch Gott ist oder Gott sein musste, kann er uns heute die Kraft geben, dass wir ihm nachfolgen können. Eine andere logische Begründung, weshalb Jesus Mensch und Gott sein musste: Jesus wurde Mensch, um ein wirksames Opfer für unsere Sünden zu sein. Wir haben dieses schon oft in verschiedenen Predigten gehört. Ohne diese Tatsache, dass Jesus Mensch geworden ist, würde es keine Erlösung geben. Wenn Jesus nur ein Scheinleib gehabt hätte, wie die Gnostiker behaupten, hätte er nicht wirkungsvoll stellvertretend für uns sterben können. Wir wären noch verloren. Unsere Erlösung würde sich auf einer Tatsache gründen, die vor Gott nicht bestehen kann. Und weil Gott selber nicht sterben kann, musste der Heiland Mensch werden, um sterben zu können. Wenn Jesus nur ein gewöhnlicher Mensch und nicht zugleich auch Gott gewesen wäre, wäre sein Opfer in den Augen Gottes nicht wohlgefällig gewesen. Wir kennen diese bekannte Stelle aus dem Hebräerbrief, Kapitel 10, Verse 5 bis 7 und dann noch den Vers 10. Darum spricht er, als er in die Welt kommt: Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich: Siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Und Vers 10, in diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Wir sehen auch hier, sind nur menschliche Gedanken, diese logischen Begründungen, aber sie helfen uns zu erkennen, dass da wirklich etwas Größeres dahinter steckt. Jesus wurde Mensch, auch um den Davidsbund erfüllen zu können. Der Engel Gabriel, der sagt zu Maria im Lukas 1, 31 bis 33, und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit, das ist ganz wichtig, und seines Königstums wird kein Ende sein. Gabriel sagt zu Maria, dass der Thron Davids von einem Menschen besetzt werden muss. Das war eine Verheißung, die erfüllt werden musste. Darum musste der Messias auch Mensch sein. Und um diesen Thron für immer einnehmen zu können, darf ja ein König niemals sterben. Und darum musste Jesus zugleich auch Gott sein. Eine ewige Erfüllung der Thronverheißung an David war daher nur durch den Gott Menschen möglich. Wir sehen auch da, wie zuverlässig das Wort Gottes ist. Das, was im Alten Testament steht, was die Propheten geschrieben haben, was der Engel Gabriel hier sagt, das wird erfüllt. Jesus musste auch Mensch werden, um die Werke des Teufels zu vernichten. Eine Bibelstelle, 1. Johannes 3, Vers 8. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Wenn Jesus nicht Mensch und Gott zugleich gewesen wäre, hätte er die Werke des Teufels nicht vernichten können. Was sind die Werke des Teufels? Tod, Krankheit, Leid, Krieg, Hass, Sucht, Neid, Habgier, Lügen, Naturkatastrophen, Mord, Wahrsagerei, Spiritismus, die ganzen Religionen, Zauberei und viele andere Dinge. Und nur Jesus kann uns da noch helfen. Er besiegte den Tod, er wurde auferweckt und wir werden dadurch auch auferstehen. Wir haben gesehen, Jesus besiegte die Krankheit, aber wir lesen in der Offenbarung, dass es einmal auch keine Krankheit und kein Leid mehr geben wird. Und auch die vielen anderen negativen Eigenschaften. Nur Jesus kann uns helfen, über diese hinwegzukommen. Und Jesus musste den Teufel genau da besiegen, wo dieser seine Herrschaft ausübt, nämlich auf dieser Welt. Und er hat es auch wirklich getan. Und jetzt von der Logik her, aber um dieses tun zu können, müsste er auch stärker wie der Teufel sein. Das versteht dann auch ein Kind. Darum musste er auch Gott sein. Er konnte den Teufel nur da besiegen, auf dieser Welt, als Mensch, aber er konnte ihn auch nur besiegen, weil er Gott war, stärker, höher wie der Teufel war. Vorletzter Punkt noch, Jesus wurde Mensch, um als ein mitfühlender Hohepriester wirken zu können. Wiederum, der Hebräerbrief sagt uns, da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Jesus wurde allen Versuchungen auf dieser Erde ausgesetzt, aber ohne zu sündigen. Und er ist dadurch, dass er auch selber auf dieser Erde gelebt hat, ein mitfühlender Priester. Und darum können wir, darum kann uns auch Jesus, wenn wir zu ihm kommen, in allen Dingen, mit denen wir zu ihm kommen, verstehen, weil er auch Mensch war. Wenn er nicht Mensch gewesen wäre, hätte er das wirklich nicht so verstehen können. Aber Jesus musste auch hier wieder zugleich Gott sein, sonst hätte er uns nicht bei dem Vater vertreten können. Und zuletzt noch, Jesus kam auf diese Welt, um die Welt richten zu können. Die Bibel sagt uns, dass wir nicht von Gott selber, sondern von Jesus gerichtet werden. Johannes 5, 22. Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben. Und in Johannes 5, 27. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Auch hier knüpft dieser Name des Menschen Sohn wieder an die Erde, an seinen irdischen Auftrag. Weil Jesus selber auf dieser Erde gelebt hat, wird er auch alle Ausreden der Menschen widerlegen können, weil er die ganzen Ausreden kennt. Weil er aber zugleich Gott ist, wird sein Gericht wahr und gerecht sein. Wir dürfen uns voll und ganz darauf verlassen, weil er Gott ist und uns Menschen kennt, wird er die Welt auf eine Art und Weise richten, die voll gerecht ist, die voll dem Willen des Vaters entspricht. Liebe Geschwister, ich habe versucht zu zeigen, wie wichtig Weihnachten für uns ist. Und Jesus war der Einzige im ganzen Universum, der all diese Voraussetzungen erfüllen konnte, um unser Heiland und Retter zu werden. Ich habe versucht zu zeigen, dass es auch ein Stück weit mit unserem menschlichen Verstand begreifbar ist oder logisch ist, warum Jesus zugleich Mensch und Gott sein musste. Und obwohl er Gott war, war er bereit gewesen, diese Herrlichkeit zu verlassen, um für uns zu sterben. Die Bibel sagt uns, dass er alle unsere Schuld auf sich nahm, damit wir Frieden haben, damit wir uns auch im Hinblick auf die Ewigkeit schon jetzt freuen dürfen. Und ihn sollten wir nicht nur heute, sondern jeden Tag danken für alles, was er an und für uns getan hat. Wir haben wirklich einen genialen Gott, und noch anknüpfend an das, was ich am Anfang gesagt habe, es lohnt sich wirklich, diesen Johannesbrief zu lesen. Er hilft uns, dieses Jahr zu beschließen. Er hilft uns, wieder in Frieden und in Reinheit mit Gott zu kommen. Und er hilft uns, froh und zuversichtlich ins neue Jahr zu sehen. Und dies wünsche ich euch allen. Gott segne uns alle.